Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ganz herzlich willkommen in der heutigen Lebenshilfesendung. Wir wollen heute über Sinn und Unsinn des Fastens nachdenken. Menschen fasten ja aus den unterschiedlichsten Gründen. Die einen fasten aus religiösen Gründen, andere erhoffen sich eine schlanke Linie. Manche sagen, man solle außer Wasser gar nichts zu sich nehmen. Andere wiederum behaupten, der Körper müsse zu jeder Zeit mit dem Notwendigsten versorgt werden. Gast in der heutigen Sendung ist Dr. Godehard Stadtmüller. Er ist Leiter der Adula-Klinik in Oberstdorf. Grüß Gott, Dr. Stadtmüller.
Grüß Gott.
Ja, Thema heute also Sinn und Unsinn des Fastens. Und ich möchte Sie nun einladen, erstmal uns aufzuklären, was es damit auf sich hat. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, heute zu Ihnen sprechen zu können im Radio Horeb. Und ich verfolge das Radio schon jetzt seit fast dem Beginn und die stetig aufsteigende, rasant aufsteigende Entwicklung und darf in der Lebenshilfesendung ab und zu sprechen, heute zum Thema des Fastens, Sinn und Unsinn des Fastens. Und wie schon in der Einführung gesagt, gibt es ziemlich viele Gründe, aus denen Menschen fasten. Und zur Begriffsklärung, die Definition ist so einfach nicht. Denn die Definition von Fasten impliziert schon sozusagen den finalen Sinn, weshalb ich und wozu ich faste. Und da gibt es bereits sehr große Unterschiede. Wenn wir mal das anschauen, viele sehen Fasten unter dem Aspekt von Abstinenz allein. Das heißt, jemand wünscht, von etwas zu lassen. Zum Beispiel von zu viel Nahrung, zum Beispiel von Alkohol, zum Beispiel von Fleisch, etc. Und das hat eine ganz alte Tradition in der Menschheit. Fasten in dem klassischen Sinn, das heißt Reduzierung der Nahrungsmenge oder der Nahrungsart, gibt es in allen Hochreligionen und gibt es in sehr, sehr vielen sogenannten primitiven Religionen, die sind ja nicht primitiv. Also bei den ethnologischen Altvölkern gab es immer, dass die Medizinmänner gefastet haben, dass sie nur bestimmte Nahrung zu sich genommen haben. Im Hinduismus ist das ganz, ganz elaboriert durch die aus dem Yoga kommende Idee. Gibt es ganz, ganz komplizierte Fastenprogramme. Im Buddhismus auch, im Islam ist es bekannt, überhaupt das Gebot von Mäßigkeit im Islam, was natürlich nicht immer gelebt wird. Das klafft wie bei vielen Religionen die Theorie und die Praxis auseinander und sehr bekannt dieser Fastenmonat Ramadan. Und im Christentum natürlich hat es eine ganz besondere Tradition. Und im Christentum, wenn wir anfangen mit Jesus Christus, dann finden wir zwei Aspekte, mindestens zwei Aspekte, die ins Zentrum des Fastens führen. Der eine, der Aspekt, der Gesichtspunkt, an den sofort alle denken, ist natürlich das 40-tägige Fasten von Jesus Christus in der Wüste. Man hat in der Zeit, in der die Theologie sehr stark auf sogenannte Entmythologisierung gesetzt hat, hat man alles, was 40 hieß, also immer da, wo die Zahl 40 auftrat, hat man das für eine semitische Redeweise, also für eine Erzähltradition aus dem Orient gehalten, die bedeutet eben ganz viel. 40 Jahre durch die Wüste gegangen, nach dem Auszug nach Ägypten. 40 kommt sehr oft im Alten Testament vor und hat auch das so verstehen wollen, dass Jesus einfach sehr lange gefastet hat und konnte sich nicht gut vorstellen, dass er tatsächlich 40 geschlagene Tage gefastet hat. Inzwischen gibt es sehr viele Leute, die 20 Tage oder einen Monat oder auch noch länger vollkommen nahrungsfrei gelebt haben und das, wenn sie keine Vorschädigung hatten und das gut auch kontrolliert wurde, sehr gut vertragen haben. Es hat sogar zum Teil ihre Gesundheit gebessert. Da gibt es viele Bücher jetzt drüber. Sodass es tatsächlich eher wahrscheinlich ist, dass Jesus Christus 40 Tage gefastet hat. Wir wissen leider nicht, ob das heißt, keine Nahrung zu sich genommen oder ob es auch heißt, weniger getrunken. Letzteres, also weniger zu trinken in der Wüste, würden wir heute tatsächlich als ein Gesundheitsrisiko ansehen. 40 Tage nicht zu essen, keine Nahrung zu sich zu nehmen, würden wir nicht mehr als ein Gesundheitsrisiko ansehen bei jemand, der sehr gut begleitet wird und der körperlich in einer sehr guten Verfassung ist. Und das, was Jesus auch noch getan hat, während er fastete in der Wüste, ist, dass er allein blieb. Das führt uns zu einem zweiten Aspekt des Fastens. Fasten kann auch heißen Fasten von menschlicher Gemeinschaft. Und auch das Fasten von menschlicher Gemeinschaft hat im religiösen Kontext nicht einen Selbstzweck, also ich bin mit mir allein, Ende Punkt, sondern ich bin mit mir allein, um in Beziehung zu treten, und zwar zur eigenen Seele und zu den übergeordneten Mächten, insbesondere zu dem allmächtigen Gott. Das heißt, die Reduktion der Außenkontakte hat nicht zum Ziel die Beziehungslosigkeit, so diesen elfenbeinernen Turm, diese Spiegelkammer, wo ich die Wirklichkeit nicht mehr sehe, sondern nur noch mich selbst verhundertfacht immer wieder erblicke, wohin ich gucke, oder diese Rumpelstilzchen-mäßige um sich selber drehen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Ich bin nur noch ganz für mich allein. Kein Mensch kennt meinen Namen und so weiter. Diese Illusion. Sondern das Fasten im religiösen Kontext, wenn wir bei Jesus Christus erstmal persönlich bleiben, soweit wir von ihm wissen, hat es die Bedeutung, in eine ganz tiefe Beziehung zu gehen, zur eigenen Seele und zu Gott. Die eigene Seele ist etwas, was uns näher ist, natürlich, als uns jemals ein anderer Mensch kommen kann. Und gleichzeitig ist die eigene Seele etwas, was erstens vielen Menschen ziemlich fern ist, das heißt, sie wissen ziemlich wenig von ihrer eigenen Seele. Und zweitens, was jedem Menschen ziemlich fern sein muss sogar. Es ist schade, wenn die eigene Seele jemand sehr fern ist, weil die Seele oder die weise Instanz in der eigenen Seele uns wünscht, uns zu informieren, damit wir größer werden, tiefer werden, freier, und glücklicher. Und das Problem ist nicht, dass die Seele das nicht wüsste, was für uns das Beste ist, sondern dass wir verlernt haben, sie zu hören. Und die Seele spricht keineswegs immer in Worten oder Gedanken. Sie kann sprechen in Zahlen, sie kann sprechen in Träumen, sie kann sprechen in Erinnerungen, in wiederholten Träumen. Sie kann sprechen über Körpersymptome. Sie kann sprechen über Schicksalsschläge, die uns angeblich von außen, scheinbar von außen widerfahren. Sie kann sprechen über die Beziehung zu anderen Menschen und sie kann sprechen über unser Gemüt. Sie kann, wenn wir anders die Botschaft nicht hören, viele neue Kommunikationswege, Sprechweisen zu uns finden. Sie kann sprechen in der Angst. Sie kann sprechen in einem plötzlichen jubelnden Glück. Sie kann sehr oft sprechen im Schmerz. Dem Schmerz verstanden als Wachstumsreiz. Du musst dich vom Alten trennen und du hast das Neue noch nicht sicher. Und das Tragische ist, dass wir unserer Seele oft so wenig gut zuhören können oder nicht verstehen, was sie uns sagt. Okay, das ist das, was traurig ist, wenn wir unserer Seele entfernt sind. Und der zweite Punkt ist aber, dass es etwas gibt, einen Aspekt, wo wir notwendigerweise unserer Seele ziemlich fern sind. Und das ist der Punkt, dass die Seele sozusagen unendlich tief ist, weil sie von Gott direkt kommt. Sie ist uns nicht verfügbar. Das ist das, was der heilige Thomas von Aquin in seinem unglaublichen Scharfsinn nannte: Individuum ist ineffabile. Das Individuum ist unausschöpflich. Das heißt, ich komme niemals zum Grunde, irgendjemand, einen Menschen zu erkennen. Und auch mich nicht. Ich bin größer, als jemals mein Erkenntnisvermögen vordringen kann. Und das ist möglich als Schwäche zu lesen. Ja, ich bin so schwach, dass ich mich nicht erkennen kann. Okay, ist eine Möglichkeit. Oder ich kann das lesen als eine Beschreibung der menschlichen Größe. Wie scharfsinnig, weise und erleuchtet ich immer werden könnte, bleibt doch meine Seele größer, als ich sie je erkennen kann. Und das heißt nicht, abstinent zu sein von Erkenntnis der eigenen Seele, sondern zu wissen, ich kann sie erkennen, aber es bleibt immer ein großer Rest und ich kann sie tiefer und tiefer und tiefer und tiefer erkennen. Und dieser Prozess wird mindestens bis zu meinem Tode nie zu Ende gegangen sein. Und das ist in gewisser Weise bezogen auf das Innenleben, dieser ewige Pilgerweg, dass wir auch zu uns selber auf einem Pilgerweg gehen. Okay, wir waren von dem Fasten von Jesus ausgegangen, Begegnung mit Gott, Begegnung mit der eigenen Seele. Und im Fasten gibt es dann auch die Versuchung, das heißt, es wird klar, was die Bedrohung ist. Und ein Argument, was ich heute gerne vorbringen möchte und Ihnen nahelegen möchte, ist, dass Fasten zur Klarheit führt. Fasten führt dazu, dass zwei Dinge klar werden für uns, für jeden Einzelnen. Und zwar das, was ich betäubt habe bisher. Mein Schmerz, meine Not, meine Angst wird im Fasten deutlich. Und es wird mit dem Fasten deutlich, was sind meine wahren Sehnsüchte. Oft ganz alte Sehnsüchte. Und häufig ist ein Schmerz, der beim Fasten ein seelischer Schmerz hochkommen kann, ist der, um Gottes Willen, diese tiefe alte Sehnsucht ist nicht gestillt. Und wenn Sie mich jetzt, wenn Sie mir erlauben, hier zu einer ersten Definition im Sinne unseres Vortrags vom Sinn und Unsinn des Fastens zu kommen, einer versuchsweisen Definition, dann hieße die: Fasten ist das Weglassen von dem, was mich bisher betäubt hat. Damit das, was betäubt wurde, und die Bedürfnisse, die ich als einzigartiges Universum oder die du als einzigartiges Universum wirklich hast, deutlich und scharf werden, scharf wahrzunehmen, dann sind sie noch nicht gelöst. Aber der erste Schritt zur Lösung ist die klare Wahrnehmung. Um was geht es? Das heißt, auf der Erkenntnisebene führt Fasten ziemlich rasch zu einer ziemlich deutlichen Selbsterkenntnis. Fasten heißt aber in diesem Sinn nicht allein Fasten von Nahrung. Also nebenbei bemerkt, diätetisch gesprochen, wenn ich keine Nahrung von außen zu mir nehme, heißt das ja nicht, dass ich mich nicht ernähre, sondern ich ernähre mich eben von der Substanz, also von zuerst mal von den Glykogenspeichern, und dann werden die Fettreserven als Langzeitspeicher im Organismus allmählich aufgebraucht. Auch der Grundumsatz fährt herunter und so weiter. Okay. Wenn wir zu Jesus Christus zurückkehren, dann finden wir indessen nicht nur sein 40-tägiges Fasten in der Wüste, sondern wir finden auf der anderen Seite, dass er, soweit wir wissen, keine strikte Diät eingehalten hat. Wir finden keine Aussage darüber. Wir finden nicht, dass er abstinent war vom Alkohol. Hochzeit von Kana, natürlich vor allem das Abendmahl. Wir finden nicht, dass er Vegetarier war, sondern er das Osterlamm. Und wir finden, dass er das gegessen hat, was ihm vorgesetzt wurde, in reichen Häusern, wohl bessere Speise. Und da er aß mit den Zöllnern und den verworfenen Frauen, hat er sicher auch armes oder vielleicht auch gar nicht so gut zubereitetes Essen geteilt. Er hat das geteilt, was die Menschen ihm gegeben haben, als er auf der Wanderschaft war. Wie er sagt, der Menschensohn hat keine Stelle, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und wenige sind Jesus nachgefolgt in dieser Hauslosigkeit. Der heilige Franziskus auf jeden Fall und andere, aber es sind wenige. Also Jesus hat keine Diät eingehalten, die häufig im religiösen Kontext dann eine ganz große Rolle spielt. Und er hat sogar gesagt, und es klingt für mich wie so ein Anti-Diät-Satz, nicht was in den Mund hineinkommt, also Speise, macht dem Menschen böse, sondern was aus dem Mund herauskommt. Das heißt, was sein Herz an bösen Gedanken und dann schließlich verletzenden oder törichten Worten gebiert. Warum sollen wir überhaupt fasten? Die erste Definition war, oder mein Vorschlag, Fasten zu nehmen, um das, was bisher betäubt wurde, in mir selber klarer zu sehen. Und wenn Sie das tun, werden Sie scharfsichtiger für sich selber. Dabei kann es sinnvoll sein, sich zuerst zu fragen, wie betäube ich mich, wie mache ich's, was benutze ich, um mich zu betäuben. Und fast alles, was wir überhaupt tun können, auch an innerlichen Haltungen, kann zur Betäubung verwendet werden. Ich kann zu viel arbeiten, ich kann zu viel für andere tun, nach dem Motto, liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst, steht zwar nicht im Neuen Testament, aber viele handeln danach. Das heißt, ich kann mich selber verraten und aufgehen im Tun für andere. Das wäre nicht neutestamentlich. Das würde dem Gebot der Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also liebe dich selbst auch wie deinen Nächsten, widersprechen. Und es würde dem Beispiel von Jesus widersprechen, der immer wieder sich zurückgezogen hat, lange zurückgezogen hat, um beim Vater zu sein, um zum Vater zu beten. Vielleicht machen wir an diesem Punkt eine Zäsur, und die Redaktion hat wunderschöne Musik ausgesucht, die sie jetzt für einen Moment begleiten kann, um nachzusinnen über sich selber, über die Möglichkeit, die wir alle haben, uns zu betäuben, und die Möglichkeit, die Betäubung allmählich wegzulassen, um zu erkennen, was ist in meiner Seele, was bedarf meine Seele, und vielleicht auch den Willen Gottes näher zu kennen, wie Jesus, bevor er nach draußen gegangen ist, in die Wüste gegangen ist, sich vorbereitet hat in der Wüste und diese riesige Kraft zur Tat, zum Heilen, zum Lehren und zum Leiden in sich gesammelt hat und der Versuchung auch begegnet ist und sie überstanden hat. Liebe Hörerin, lieber Hörer, vom Sinn und Unsinn des Fastens, wer mal ein bisschen dem Fasten von Jesus selbst nachgesonnen, und es gibt in der Kirchengeschichte dann sehr große Stränge, wie das Fasten gesehen wurde und auch gelebt wurde. Die Wüstenväter sind ein glorreiches Beispiel, und ich darf ja zusammen mit Einführung von Pfarrer Kocher ab und zu über die Wüstenväter sprechen. Das macht uns viel Freude und ist immer eine Bereicherung, jedenfalls für mich. Pfarrer Kocher sagte auch für ihn. Zum Fasten noch ein weiterer Aspekt. Fasten wird sehr häufig gesehen unter dem Aspekt, ich darf dann nicht, unter dem Aspekt, meine Freiheit wird eingeschränkt. Und da ist auch was dran. Es ist ein freiwilliger Verzicht, eine freiwillige Beschränkung der Freiheit für eine Zeit. Und manche können das sehr schwer ertragen, weil sie es der Polarität von Autonomie, Abhängigkeit dann sofort verarbeiten. Also wenn ich das nicht mehr darf, dann bestimme ich nicht mehr über mich selbst und ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen und Freiheit ist ein Menschenrecht etc. etc. Und das ist ganz okay, wenn jemand sagt, ja, diese Freiheit ist mir so wichtig, dann möge er auch dabei bleiben. Ich habe versucht, ihn nahezubringen und möchte es nochmal unterstreichen, dass Fasten nicht darauf abzielt, die Freiheit zu schwächen, sondern die Freiheitsgrade zu stärken. Erstmal über die Erkenntnis. Dann führt Fasten von etwas, was betäubt, in gewisser Weise zu einer Reduktion eines süchtigen Anteils. Das ist natürlich bei jemand, der ein Spiegeltrinker ist und zu viel Alkohol trinkt, sehr sofort verständlich, dass das Weglassen von Alkohol zwar schmerzlich sein kann, aber die Freiheit erhöht. Das ist bei Heroin sofort verständlich. Das ist bei so etwas wie einem arbeitssüchtigen Verhalten schon sehr viel schwerer verständlich. Also wenn die Sucht eine Verhaltenssucht ist und nicht eine stoffliche Sucht, dann haben wir es schwerer, das zu verstehen. Und dann bedarf es dessen, was in der kirchlichen Tradition heißt, die Discretio, die Unterscheidung der Geister. Und in der letzten Wüstenvater-Sendung haben wir auch einen Spruch der Wüstenväter uns zu eigen gemacht, wo der erfahrene Wüstenväter das unwesentlich fand, dass jemand die Bibel auswendig gelernt hat oder ganz abgeschrieben hat. Er hat diese Unterscheidung der Geister wahrgenommen und hat gesagt, das ist für dich eine Betäubung. Du hast die Luft mit leeren Worten gefüllt. Und wenn Sie diesen Weg mitgehen wollen, das heißt, sich fragen, wie mache ich, dass ich mich betäube? Es gibt zum Beispiel Betäuben durch zu viel Reden. Es gibt Betäuben durch zu viel Telefonieren. Es gibt klassischerweise natürlich bei den meisten Leuten Betäuben durch zu viel Fernsehkonsum. Der durchschnittliche Fernsehkonsum, der durchschnittliche des Deutschen, also Babys und Greise eingeschlossen, ist 3,5 Stunden pro Tag. Und das sind 3,5, jetzt nicht verlorene Stunden, aber 3,5 Stunden, von denen viele, denke ich, wenig sinnvoll verbracht werden. Und außerdem kommen die Stunden dazu, die sich die Fantasie von der Berieselung erholen muss. Die müssen ja noch dazu gerechnet werden. Und es kann zum Beispiel mal sein, dazu würde ich Sie einladen, dass Sie einen Versuch machen. Nicht, weil das wahr wäre, was ich sage, sondern weil es eine Einladung ist zu einem persönlichen Experiment. Ich faste vom zum Beispiel Fernsehen oder von irgendwas, wo ich das Gefühl habe, das könnte mich betäuben. Und probiere aus, was passiert, wenn ich das mal 14 Tage oder 3 Wochen durchhalte. Noch ein weiterer Aspekt dazu. Es gibt eine alte Maxime, eine alte Aufforderung, ein Grundsatz, der schon aus der Antike kommt und der heißt, ich glaube von Aristoteles im Griechischen, Meden Agan, nichts im Übermaß, nichts zu viel. Und das ist eine sehr tiefe Einsicht, weil sie besagt, dass es für praktisch alles ein zu viel gibt und natürlich auch ein zu wenig. Es gibt ein zu viel an Gerechtigkeit, das ist dann eben eine mitleidslose Härte. Es gibt ein zu wenig an Gerechtigkeit, das ist ein, ich lasse alles durchgehen, so eine permissive Toleranz, die jetzt gerade heute unser Papst gegeißelt hat, indem er vor der Öffentlichkeit die amerikanische Bischofskonferenz gerügt hat, in einem zu, wie er findet, laschen Vorgehen. Das ist eine ziemlich harte Haltung. Und diese harte Haltung ist aber nicht lieblos. Also man kann sehen, dass es ein zu wenig an Gerechtigkeit gibt unter dem Mantel des Mitleids. So gibt es ein zu viel an Mut und natürlich ein zu wenig an Mut. Es gibt Feigheit und es gibt sinnlose Tollkühnheit. Und es gibt sogar ein zu viel an Güte und ein zu wenig an Güte. Und für praktisch alle Tugenden, das ist die antike Auffassung, gibt es ein zu viel und ein zu wenig. Das heißt, wir sind aufgefordert, einen goldenen Mittelweg zu gehen. Das im Lateinischen dann hieß Aurea Mediocritas, so falsch übersetzt, goldene Mittelmäßigkeit. Es geht nicht um Mittelmäßigkeit, sondern es geht um ein mittleres, sehr gutes Maß, und zwar für eine Person in einer Situation. Das kann für eine andere Person anders sein in einer anderen Situation. Ein Beispiel: etwas von einem Lebensmittelwagen wegzunehmen und nicht zu bezahlen und nicht zu fragen, ist eigentlich stehlen. Als die Kölner Bevölkerung hungerte nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie, was von amerikanischen Lebensmittelwägen runterfielen, Güterwägen, mitgenommen und wurden dann bestraft. Und der damalige starke Kardinal Franks hat den Kölnern öffentlich in einer Predigt, in einer flammenden Predigt, den Rücken gestärkt und hat gesagt, das ist Mundraub, und wenn ihr damit eure Kinder ernährt, habt ihr Recht. Ihr habt Recht, diesen Mundraub zu begehen. Und das ist keine Sünde. Und seither nennen die Kölner das Mitgehen lassen von etwas zum Eigenbedarf, nennen sie Frinksen nach Kardinal Franks. Bis zum heutigen Tag sagt man etwas Frinksen. Man sieht daran, dass selbst Stehlen, das Nichtstehlen kein absoluter Wert ist. Also überall ein zu viel und ein zu wenig. Wo ist denn dann die Richtschnur? Gut, die Richtschnur bekommen wir in Beziehungen, wir bekommen sie in Beziehung zum Evangelium, wir bekommen sie in Beziehung zwischen Menschen und so weiter. Aber es gibt eine Ausnahme von dieser Regel, dass alles ein zu viel und ein zu wenig hat. Und die Ausnahme hat der heilige Bernhard von Clairvaux, ein Mystiker, ein begnadeter Prediger, dem Zehntausende damals zuhörten, so formuliert: das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Ich wiederhole es nochmal. Das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Das heißt, der heilige Bernhard sagt, er war hochgebildet, er kannte die antike philosophische Tradition, er kannte die Bibel extrem gut. Es ist überliefert, dass er die ganze Bibel auswendig gekannt hätte. Und er sagt, wissend um die Tradition des, es gibt für alles ein zu viel und ein zu wenig, sagt er prononciert, aber es gibt eine einzige Ausnahme im Universum von dieser Regel, und das ist die Liebe. Und deshalb, das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Das ist der Satz des heiligen Bernhard. Und das heißt, für die Liebe ist das Maß die Maßlosigkeit. Und das passt dazu, dass die Liebe eben die fundamentale Kardinaltugend ist oder sozusagen das, was Gott selber ist. Wir haben einen Anglanz davon. Wir können diesen Anglanz der Liebe in uns stärken oder schwach werden lassen. Und passt sehr gut natürlich zur ersten Enzyklika unseres jetzigen Papstes Deus Caritas ist, also Gott ist die schiere Liebe. Also der heilige Bernhard nochmal, das Maß zu lieben ist zu lieben ohne Maß. Und die Liebe gibt damit den Maßstab für alle Tugenden, für das zu viel oder das zu wenig. Und in ähnlicher Weise äußert sich, also finde ich, in ähnlicher Richtung äußert sich der heilige Johannes vom Kreuz, ein spanischer Mystiker, der sagt, es kann sein, dass uns beim jüngsten Gericht unsere Tugenden zu Schandtaten angerechnet werden, weil sie aus Stolz und nicht aus Liebe entstanden sind. Also der innere Maßstab auch der Tugenden ist nicht die Werkgerechtigkeit, sondern ist, wie viel Liebe darin ist. Das heißt nicht, dass man nichts tun soll, sondern das heißt, dass wir aufgerufen sind, die Haltung der Liebe in allem in uns zu erwecken, durch uns durchfließen zu lassen, weil wenn es ein Gottesgeschenk gibt, gibt es natürlich Hunderttausende von Gottesgeschenken, die wir dauernd bekommen, aber sozusagen das kardinale Geschenk, der Siegelabdruck des allmächtigen Gottes selbst, ist die Liebe. Deshalb, liebe Hörerin, lieber Hörerin, das Fasten von sekundären Tugenden zum Zwecke, dass die Liebe noch mehr Platz greift, kann eine bedeutende Rolle spielen. Und das ist ein, finde ich persönlich, ziemlich tiefer Aspekt von dem, was Fasten auch sein kann. Und dazu möchte ich Sie gerne einladen. Wir machen an diesem Punkt, ich verabschiede mich jetzt von dem Vortrag, wir machen etwas Zäsur mit der wunderschönen Musik, die die Redaktion ausgesucht hat, und dann gibt es noch Zeit für Diskussionsfragen, falls die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer Kommentare, Erfahrungen beisteuern wollen oder Fragen haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, Dr. Stadtmüller, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Vortrag. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Frau Pluschke aus Coburg. Grüß Gott, Frau Pluschke.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin ganz erfreut über diesen wunderbaren Vortrag.
Danke.
Also, wunderbar. Ich bin immer ganz hin und her gerissen. Nur ist es bei mir ist es so. Bitte?
Bitte schön, Frau Pluschke.
Ja?
Sprechen Sie ruhig weiter einfach.
Ja.
Hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie auch. Hören Sie mich auch?
Sehr gut.
Ja, gut. Also es ist so. Ich lebe ganz allein.
Ja.
Und ich bin gern allein.
Jawohl.
Ich fühle mich oft gar nicht allein, weil ich einfach mit meinem Gott rede, je nachdem, wie mir ihm zumute ist. Aber dennoch, weil Sie in Ihrem Vortrag dieses Fasten auch vom Reden und von dem Suchen nach der Seele so schön erklärt haben, dann habe ich gedacht, ich gehe einmal in einen Fastenkurs, und wo auch geschwiegen wird. Mhm. Und da war ich total enttäuscht.
Aha.
Weil reden, sagen wir mal, nicht reden muss ich sowieso. Es ist mir nicht möglich zu reden, wenn sie alleine sind.
Ja.
Und ich war dann so voll von dem, was ich erzählen wollte, und ich konnte nicht. Und dann habe ich zu mir gesagt, in einen Fastenkurs mit Schweige gehe ich nie mehr. Ich war enttäuscht, weil ich schon sowieso so oft alleine bin. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den Grund gefunden habe, was ich brauche. Reden? Ich weiß es nicht. Also ich bin gern allein und ich höre ja alle guten Sendungen und ich lasse mich auch berieseln, das bin ich ganz ehrlich. Mhm. Und überdenke das dann und dann denke ich immer, ja, aber was hast du denn für einen Nutzen? Bist du nur darauf, dass es dir gut geht und dass du das suchst, was dir entspricht? Und da bin ich jetzt ein bisschen verunsichert.
Mhm. Ja. Also ich glaube nicht, dass Sie in einen Kurs nochmal gehen müssen, wenn er Ihnen nicht gut tut. Warum?
Ja.
Aber meine Frage an Sie ist, was ist denn Ihre Sehnsucht? Welche Sehnsucht haben Sie
also
in Ihrer
Seele?
Also
meine Sehnsucht wäre, mit irgendeinem Menschen mich austauschen zu können, was ich empfinde über die Freude, dass ich glauben kann und mhm. dass mir eigentlich meine Religion sehr viel gibt. Und mhm. wenn ich dann auch in diese Kreise gehe, wo ich diese Menschen vermute, bin ich dennoch immer enttäuscht.
Okay. Gut. Wie viele Menschen wünschen Sie zu haben? Solche Menschen?
Ja, wenn es einer wäre, wäre schon gut.
Einer wäre schon gut, ja. Sagen wir mal 1 bis 3.
Ja. Mhm.
Dann haben Sie ein ganz konkretes, präzises Ziel. Und dann suchen Sie die Möglichkeiten, solche Menschen kennenzulernen. Und Sie werden Menschen kennenlernen, mit denen Sie in diesen Austausch kommen können. Ohne dass Sie deshalb weniger einsam sein müssen. Es geht Ihnen ja gut in der Einsamkeit.
Ja, ich nehme Sie an. Und
suchen Sie sie und Sie werden sie finden.
Ja, ich will es versuchen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Dankeschön.
Und sagen Sie, kleinen Nachsatz, sagen Sie mir doch mal vielleicht in einem halben Jahr Bescheid bei einer Sendung, ob Sie da weitergekommen sind.
Ja, gerne.
Ja?
Ja, gerne.
Gut, vielen
Dankeschön.
Dank.
Dankeschön, Frau Pluschke. Wir haben jetzt noch einen Hörer, und zwar Herrn Natterer aus Bleichach. Grüß Gott, Herr Natterer.
Grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller.
Grüß Gott, Herr Natterer.
Einmal danke für Ihre Ausführungen. Vielleicht eine Frage vom Fasten. Wenn man es mal gemacht hat, ist es nicht mehr schwer, wenn man der Mutter Gottes zuliebe da den Mittwoch und Freitag dabei Wasser und Brot macht. Es ist nur so, dass man an den anderen Tagen, er schmeckt es einem umso mehr.
Und wenn das stimmt.
Und wenn man auf die Waage steht, dann denken wir, Sapperl, jetzt hast du auch wieder was runtergebracht, man will ja auch jetzt Übergewicht. Und dann schmeckt es halt umso besser noch. Und noch eine Frage, ich lese natürlich ganz Zeitungen und da kommt man kaum weg davon, das Fernsehen macht mir keine Schwierigkeiten, da habe ich vielleicht mal die Nachrichten und vielleicht eine besondere schöne Sendung, aber sonst trifft es bei mir nicht zu, die 3 Stunden. Aber die Zeitungen, die haben mich sehr im Griff und da habe ich so eine Sammelwut, ich müsste das aufheben und das aufheben, weil man natürlich schon gerne mal was nachschaut, aber da glaube ich, wäre ein bisschen weniger, wäre mehr und so weiter. Was sagen Sie da dazu?
Ja, das sind jetzt 3 Fragen: Übergewicht, Zeitungen und Sammelwut. Zum Übergewicht, das ist ganz normal, dass die Natur dann wieder versucht aufzutanken, wenn sie gefastet haben. Fasten führt nur, wenn man das viele Tage macht, zu einer Reduktion von Übergewicht, und dann, selbst wenn jemand 12 oder 17 Tage fastet, dann nimmt er ab, aber nicht so extrem viel, vielleicht dann nimmt er 10 Kilo ab, und die sind bald wieder draußen drauf. Also wenn Sie Übergewicht reduzieren wollen, dann geht das nur, indem Sie strukturierter essen, also nur diese 3 Mahlzeiten am Tag, und insgesamt die Qualität des Essens verändern. Also mehr Kohlenhydrate, weniger diese raffinierten Zucker, weniger versteckte Fette und so weiter. Also vielleicht wäre das da auch mal ein Punkt, ein gutes Buch übers Essen zu lesen. Das wäre zum Beispiel ein Buch von Brucker. Gibt es viele Bücher von ihm über, eins heißt Unsere Nahrung, unser Schicksal. Mhm. Das zweite ist mit den Zeitungen, ganz kurz noch. Es gibt Leute, für die ist es richtig, 8 Stunden Zeitung am Tag zu lesen. Für andere ist es richtig, keine Zeitung zu lesen. Ich habe hier keine feste Meinung für Sie, sondern wenn Sie überprüfen, ob Sie sich damit betäuben, und wenn Sie zu einem Ja kommen, dass Sie das reduzieren, dass Sie zum Beispiel sagen, ich lese nur jeden Tag eine halbe Stunde und den Rest schmeiße ich weg. Und zur Sammelwut, das kann ich gut verstehen. In der Tat sieht man dann kaum mehr was nach, man meint nur, man sieht es nach. Und ich würde Ihnen da empfehlen, gucken Sie mal, was passiert, wenn Sie jeden Tag 1 Kilo wegschmeißen. Mhm. Einfach 1 Kilo wegschmeißen. Mhm. Auf die Waage, Kilo, zack, weg. Und machen Sie es einfach mal 3 Wochen und gucken Sie erst nach 3 Wochen, ob es Ihnen besser oder schlechter geht. Mhm. Vorher nicht. Mhm. Das ist ein schwerer Draht, oder? Mhm. Dann nehmen Sie nur 1,5 Kilo.
Das Kilo im Sprich, was man aufheben will, oder?
Ja.
Nicht jetzt Kalorien.
Nein, nein.
Aha, okay, da müssen wir das machen. Da wird meine Frau aufjubeln, wenn sie nicht mehr so viel ablegen muss.
Klar. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es gut für Sie ist. Nur wenn Sie es nicht ausprobieren, können Sie es nicht wissen. Wenn Sie es aber wissen, dann ist klar.
Mhm. Okay, Doktor, ich danke Ihnen herzlich und wünsche Ihnen viele Grüße nach Oberstdorf,
danke,
nachdem wir ja in der Nähe sind.
Jawohl, Grüße nach Bleichach.
Danke. Ja?
Danke, Herr Natterer.
Wir haben jetzt noch eine letzte Hörerin in der Sendung, und zwar Frau Eva aus München. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Schönen guten Morgen. Ich wollte ganz kurz was sagen, und zwar eine kleine Antwort an die Dame, die gesagt hat, sie würde gerne Gleichgesinnte oder spirituell interessierte und religiöse Frauen treffen. Warum könnte man denn nicht zum Beispiel über Radio Horeb vielleicht einmal im Monat ein Treffen von Frauen organisieren, wo sie einen solchen Austausch finden würde? Denn ansonsten ist diese Dame ja sehr zufrieden mit ihrem Alleinsein. Die ist ja gar nicht einsam, sondern sie ist allein. Und da ist ja ein großer Unterschied. Ja, beim Alleinsein leide ich nicht. Ich fühle mich wohl im Alleinsein, in meinem Bereich, in meinem spirituellen sich entwickeln, in meinem Beten. Da ist sie allein, aber nicht einsam. Und ich glaube, so empfinden sehr viele Menschen. Und nicht jeder leidet eben unter dem Alleinsein.
Ja, es ist verstanden worden, ja. Also die Anregung geben wir jetzt einmal an die Redaktion weiter.
Ja.
Ob es der Redaktion möglich ist, vielleicht einen Aufruf zu machen, dass Leute, die sich zusammenfinden wollen, ihre Adresse ans Radio Horeb und geben können und dann Gleichgesinnte die Adresse bekommen können. Ich weiß nicht, ob das geht, das ist nicht meine Verantwortung.
Entschuldigung, ich wollte nicht sagen, die Adresse geben, einfach eine Anregung sagen, die Radio Horeb-Hörerinnen treffen sich zu einer Wallfahrt nach Altötting oder treffen sich im Frauendom zu der und der Messe. Da kann man einen schönen Treffpunkt aussuchen und die Menschen kommen hin, wie sie es wollen. So etwas wie 2 Stunden, wo jeder kommen und gehen kann, wie er will.
Ja.
Und ich glaube, da würde die Dame eine gute Freundin finden.
Jawohl.
Dankeschön. Frau Ehr, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Anregung und möchte gleich einwerfen, dass wir diese regelmäßigen Hörertreffen schon haben. Und zwar kann man das alles nachlesen auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort kann man nachlesen, wann und wo unsere regelmäßigen Hörertreffen stattfinden. Ich danke Ihnen aber, Frau Eva, für diese Anregung. Dankeschön. Ja, Herr Dr. Stadtmüller, ich danke auch Ihnen für diesen sehr interessanten Vortrag und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und Mitmachen. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Sendung haben möchten, dann können Sie anrufen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können diese Sendung auch als CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Sie können sich die Sendung aber auch als Podcast aus dem Internet downloaden, und zwar www.horeb.org. www.radiohoreb.org, wo man auch die regelmäßigen Hörertreffen dann einsehen kann. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen aus Berlin, Ihre Katja Karif.